es ist möglich, als ein gesuchter Terrorist mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Dollar wie Abu Mohammed el-Jolani am Ende Ahmed al-Shalah zu werden, Präsident von Syrien, der dann Donald Trump die Hand schüttelt.
Ich glaube, klar muss es schon auch sein. Wir haben schon auch ein innerdeutsches Interesse daran, dass wir Syrien irgendwie stabilisieren und Syrien sehen. Syrien ist nicht mehr weit weg.
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Knicks Talks. Ich bin Piotr Suda von der IFAK, dem Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, und ich moderiere diese Folge. Mitgearbeitet haben meine Kollegin Anja Joost und mein Kollege Stefan Vieres. Nach fast 14 Jahren Krieg und einer Jahrzehnte andauernden Diktatur in Syrien ist es im Dezember vergangenen Jahres tatsächlich passiert. Das Assad-Regime ist gefallen. Maßgeblich durch den Druck oppositioneller Kräfte, allen voran der islamistischen Gruppe HTS. Hayat Tahrir al-Sham, auf Deutsch Komitee zur Befreiung der Levante. Ihre Kämpfer wurden inzwischen in die syrischen Streitkräfte integriert und die Führungsriege der HTS prägt nun maßgeblich die neue Übergangsregierung. Bezüglich der neuen Machthaber zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite eine sehr versöhnliche Rhetorik, etwa vom einstigen HTS-Kommandanten und dem neuen Präsidenten Ahmed al-Sharah, der früher unter dem Kampfnamen Mohammed al-Jolani für den Al-Qaida-Ableger al-Nusra kämpfte. Auf der anderen Seite Berichte über Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe, besonders gegenüber Minderheiten wie den Alawiten. Hinzu kommen Meldungen über scharia-basiertes Strafrecht in der Region Idlib, wo die HTS zuvor mehrere Jahre regierte. Und zugleich gibt es jetzt die Zusage der Regierung, Freiheiten und Grundrechte der syrischen Bürgerinnen und Bürger künftig zu schützen. Die Jubelszenen auf deutschen Straßen, die ihr vielleicht auch gesehen habt, Menschen mit fröhlichen Gesichtern, die sich über den Fall der Diktatur und das Ende des Krieges freuen, zeigen, wie sehr der Wandel auch die hier lebenden Menschen betrifft. Aber auch einige deutschsprachige islamistische Akteure reagierten in den sozialen Medien und drückten ihre Hoffnung auf ein nahendes Kalifat aus. Dschihadistische Gruppen wie der IS sind weiterhin in Syrien präsent und könnten ein entstehendes Machtvakuum nutzen, um ihren Einfluss erneut auszudehnen. Was sich derzeit in Syrien abspielt, hat also auch Auswirkungen auf Deutschland und es bietet viele Anknüpfungspunkte für Themen der politischen Bildung und für die Extremismusprävention. Doch was bedeutet dieser Umbruch für Syrien, für die syrische Diaspora in Deutschland und für die Islamismusprävention hierzulande? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Dafür haben wir uns in unserem Umfeld umgehört, recherchiert und mit zwei interessanten Gesprächspartnerinnen gesprochen, die einen starken beruflichen und persönlichen Bezug zu Syrien haben. Christine Hellberg ist Journalistin und Nahostexpertin. Sie hat mehrere Jahre als Korrespondentin in Damaskus gelebt und berichtet seitdem intensiv über Syrien, den Krieg und die Rolle islamistischer Gruppen wie der HTS. Ihre Analysen der politischen Entwicklungen machen sie zu einer wichtigen Stimme im Diskurs über den Nahen Osten und insbesondere Syrien. Lamia Kador ist Islamwissenschaftlerin, Religionspädagogin und Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Sie prägt seit mehreren Jahren den deutschsprachigen Diskurs über Islam, Integration und Prävention von religiös begründeten Extremismus. Als Tochter syrischer Einwanderer bringt sie zudem eine persönliche Verbindung zur syrischen Diaspora mit. Beide Gesprächspartnerinnen sind vor kurzem in Syrien gewesen und schilderten mir ihre Eindrücke. In unserer letzten Folge, vielleicht habt ihr sie ja gehört, haben sich meine Kolleginnen von UFUK mit der Frage auseinandergesetzt, wie migrationsfeindliche und rassistische Narrative das Vertrauen von Musliminnen und Muslimen in Politik und staatliche Institutionen untergraben. Einige dieser Aspekte werdet ihr in dieser Folge wiederfinden. Denn der Umsturz hat hierzulande den Druck auf Syrerinnen und Syrer erhöht, das Land zu verlassen. Das zeigen zahlreiche politische Forderungen, die relativ unmittelbar nach dem Umsturz laut wurden. Kommen wir zunächst zur aktuellen Lage in Syrien. Ich habe Lamia Kador nach ihren persönlichen Eindrücken gefragt. Sie erzählt von einem Land zwischen tiefer Erschöpfung und einer spürbaren Hoffnung auf einen Neuanfang.
Man reist in dieses Land und hat natürlich bestimmte Erinnerungen im Kopf, wie das Syrien vor 15 Jahren vor dem Krieg aussah. Und natürlich, so das Erste, was mir auffiel, ist, dass die Gesichter der Menschen, die Gesichter, die Gestalten der Menschen, ausgemergelte Gesichter, müde, erschöpfte Gesichter und gleichzeitig aber auch Gesichter, die lachten, die strahlten, die zum Teil sogar Glück irgendwie versprühten über die Situation, dass eben Assad nicht mehr da war. Was übrigens ansteckend war. Also ich muss auch sagen, auch mich hat eine gewisse Form von Euphorie erfasst. Denn ehrlich gesagt habe ich in den letzten 15 Jahren gedacht, dass ich wahrscheinlich nie wieder nach Syrien einreisen werden kann.
Zugleich spricht sie auch die ambivalente Rolle der neuen Machthaber an und die großen Erwartungen, aber auch Sorgen der Menschen in Syrien, die sie mit der neuen Führung verbinden.
Also es ist irgendwas zwischen Unglaube, krass, das soll jetzt vorbei sein? Also das soll vorbei sein, es gibt keine Angriffe mehr, es gibt keine tägliche Schikanierung, gibt's das alles nicht mehr und gleichzeitig, und wohin scheuert denn dieses Land jetzt? Und was kommt denn jetzt? Und deshalb würde ich sagen, die HTS wird einerseits vor allem von der sunnitisch geprägten Mehrheit dieses Landes, die Bevölkerungsmehrheit ist sunnitisch geprägt, natürlich erst einmal mit einem großen Vertrauensvorschuss belegt und beschenkt. Unter den Minderheiten, die unter Assad wiederum eher bevorzugt wurden, wird die HTS sehr, sehr kritisch und skeptisch gesehen. Ich finde auch zum Teil zu Recht, muss ich sagen. Da darf man zumindest mehr als kritisch HTS gegenüber sein. Ich würde schon auch sagen, das habe ich auch dauernd gesagt, wir müssen sie an ihren Taten messen. Dass wir erst einmal sagen, wir sind froh, dass Assad weg ist und dass das ein Riesending ist und vergleichbar ist mit dem Fall der Mauer hier, was die historische Dimension betrifft. Das haben ja hier viele auch scheinbar nicht verstanden. Das muss man erstmal hinnehmen. Und ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, ja, lasst uns mal gucken, ob die es anders machen, ob sie es schaffen, irgendeine Form von Stabilität hinzubekommen. Ich glaube, den Vorschuss sollten wir ihnen in der Tat schenken. Allerdings mit der nötigen Skepsis, mit der nötigen Distanz und auch mit den nötigen Fragen, die wir zu stellen haben.
Und in dem Gespräch mit Christine Hellberg verweist die Journalistin auf das schwierige Erbe Syriens und auf die nach wie vor vorhandene Instabilität und Gewalt. Und zugleich betont sie die Tatsache, dass die neue Führung es bisher geschafft hat, das Land nicht ins Chaos abrutschen zu lassen.
Also Syrien ist immer noch instabil, weil es natürlich auch ein ganz schwieriges Erbe mit sich bringt. Das ist ein Land, das 54 Jahre von einer Diktatur einer Familie beherrscht wurde, den Assad. Es ist ein Land, das seit 1963 von einer Partei regiert wurde, der Baath-Partei. Also ein schwieriges Erbe. Und der neue starke Mann, also der jetzige Übergangspräsident Ahmed al-Sharr, steht da vor riesigen Herausforderungen, die er nicht alleine lösen kann. Und das weiß er auch. Er weiß, dass er Unterstützung braucht, sowohl aus dem Ausland, aber eben auch innerhalb Syriens und innerhalb der syrischen Gesellschaft, weswegen er sich eigentlich von Anfang an darum bemüht hat, Vertrauen aufzubauen und Leute erstmal für sich und sein Projekt zu gewinnen. Und was ihm gelungen ist, und das muss man ihm, glaube ich, schon zugutehalten, jetzt 6 Monate später, ist, dass Syrien nicht ins Chaos abgerutscht ist. Und das ist nicht so selbstverständlich angesichts der schlechten Voraussetzungen, auch 14 Jahre eines brutal geführten und sehr ideologisch geprägten Krieges auch am Ende. Und insofern, was gelungen ist, ist, den Staat zu erhalten. Also der Staat ist nicht kollabiert und es ist ein großes Chaos verhindert worden. Natürlich gibt es riesige Probleme, vor allem was die innere Sicherheit angeht. Es gab diese Massaker gegenüber alawitischen Zivilisten zum Beispiel, aber eben auch Auseinandersetzungen mit Drusen im Süden zuletzt im Mai. Also das kann jederzeit eskalieren. Deswegen sieht man, dass er die Lage nicht komplett unter Kontrolle hat, auch nicht die bewaffneten Gruppen alle. Aber insgesamt hat er immerhin es geschafft, Unterstützung aus dem Ausland zu organisieren. Die Sanktionen sollen jetzt aufgehoben werden, sowohl der USA als auch Europas. Und wie gesagt, es ist ihm gelungen, innerhalb des Landes die Leute erstmal weitgehend bei der Stange zu halten, also doch eine gewisse Hoffnung zu kreieren, die Leute jetzt darin haben, dass es irgendwie gelingt und Syrien ein besserer und vor allem erstmal ein sicherer Ort wird für alle.
Und tatsächlich wurden die Sanktionen der EU und der USA gegen Syrien neulich aufgehoben. Der Besuch der damaligen Außenministerin Baerbock in Damaskus Anfang des Jahres und die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft markieren einen politischen Neuanfang. Die einst islamistische Rebellengruppe HTS wird inzwischen als gesprächsfähiger Akteur betrachtet. Ein Zeichen für ihren gewandelten Kurs und die gestiegene Legitimität. Deutschland ist grundsätzlich bereit zur Zusammenarbeit, setzt dabei jedoch klare Bedingungen, Inklusivität und der Schutz von Frauen und Minderheiten. Auch die Bundestagsabgeordnete Lamia Kador geht auf demokratische Werte ein und wirbt zugleich für politische Nüchternheit und dafür, das politisch Machbare realistisch einzuschätzen.
Politik ist ja kein Wunschkonzert. Also auch wenn man eigene Vorstellungen hat von Gerechtigkeit, von Teilhabe, von Gleichheit in einer Gesellschaft, die wir als Grüne definitiv haben, bedeutet das ja nicht, dass ich diesen Anspruch quasi auf jede Gesellschaft einfach eins zu eins übertragen kann und mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt rennen und sage, also eigentlich macht ihr das nicht richtig und eigentlich müsstet ihr das und eigentlich bräuchte ihr ja noch das Gesetz. Das war klar, dass das mit Syrien und auch anderen Ländern dieser Region nicht so einfach umsetzbar ist und dass das vielleicht auch gar nicht unbedingt der Anspruch sein muss.
Hier wird die Diskrepanz zwischen den eigenen Werten und den politischen Realitäten deutlich und dass diese Vorstellungen nicht eins zu eins übertragbar sind. Im gleichen Zusammenhang betont Christine Hellberg, dass westliche Länder, darunter auch Deutschland, ihre menschenrechtlichen Standards oft nicht glaubhaft vertreten, dass sie diese nur selektiv einfordern, weshalb man im Nahen Osten häufig von den doppelten Standards des Westens spricht. Dies werde beispielsweise an der weitgehenden Zurückhaltung der deutschen Regierung im Gazakrieg deutlich. Uns interessierte besonders, wie unsere Gesprächspartnerinnen die aktuelle Regierung angesichts ihres islamistischen Hintergrunds einschätzen. Anhand der Biografie von Ahmed al-Sharra zeichnet Christine Hellberg nach, wie persönliche Erfahrungen, ideologische Einflüsse und politische Umbrüche zusammenwirken und wie dieser Weg stellvertretend für viele innerhalb der Bewegung steht.
Das Problem ist, dass darunter auch sehr viele ideologisierte junge Männer sind, Menschen, die sich also im Laufe der letzten 14 Jahre dem Aufstand gegen Assad angeschlossen haben, die dann auch beeinflusst wurden ideologisch von radikalem Gedankengut, von salafistischen Vorstellungen, auch von dschihadistischen Ideen. Aber wichtig ist zu verstehen, was eigentlich Ahmed al-Sharra vorhat. Und da finde ich seine Biografie eben schon auch sehr interessant. Er stammt ja aus dem bürgerlichen Damaskus. Sein Vater war Wirtschaftsprofessor, seine Mutter Lehrerin. Der Vater war Panarabist, also gedanklich, ideologisch betrachtet. Und Ahmed al-Sharra hat dann im Grunde den Islamismus für sich entdeckt als einen Weg zu sozialer Gerechtigkeit in den 2000er Jahren. Da hat er Kommunikationswissenschaften studiert in Damaskus. Und das war die Zeit der zweiten Intifada in Palästina. Das war die Zeit des Irakkriegs, also des US-Angriffs auf den Irak, Sturz von Saddam Hussein. Und viele junge Männer haben sich in der Zeit dem politischen Islam zugewendet als einem Weg, einer Möglichkeit zu Gerechtigkeit. Also soziale Gerechtigkeit als ein Antrieb, sich dem Islamismus zuzuwenden. Er ist dann in den Irak gegangen. Er war inhaftiert 5 Jahre lang in verschiedenen US-Gefängnissen, hat dort auch Abu Bakr al-Baghdadi getroffen, den späteren IS-Kalifaten und Gründer. Und hat ja dann die Nusra-Front, 2012 ist er nach Syrien gegangen, hat die Nusra-Front gegründet als ein Ableger von Al-Qaida. Aber er hat dann sehr schnell sich distanziert und abgewendet vom IS, weil das nicht seine Vision war. Und er hat ja dann auch mit Al-Qaida gebrochen, weil er gesagt hat, mich interessiert eigentlich nicht der Dschihadismus, mich interessiert nicht dieser internationale Kampf, sondern mir geht es eigentlich um den Sturz dieses Regimes und einen politischen Islam, einen konservativen, sunnitischen politischen Islam, der da die Lösung darin sieht in einem islamisch geprägten Staatsgebilde. Und das ist so ein bisschen seine Vision. Jetzt ist er zurückgekehrt nach Damaskus und ich finde, er trägt eben diese 3 Ideologien eigentlich alle in sich, nämlich den Panarabismus seiner Familie, seines Vaters, den Islamismus, den er im Irak und über diese Radikalisierung zu Al-Qaida auch eben für sich angenommen hatte, und den Nationalismus des Aufstands gegen Assad, also diesen arabischen Nationalismus. Und deswegen vereint eigentlich Ahmed al-Sharra die 3 Ideologien in seiner Biografie, die das heutige Syrien und die diese sunnitische bürgerliche Mittelschicht oder überhaupt die städtische Schicht im Grunde immer geprägt hat.
Mit ihrer Perspektive lenkt Christine Hellberg den Blick auf Aspekte, die in manchen Deutungen bislang weniger Beachtung finden. Statt al-Sharra vorrangig als radikal-islamistischen Akteur zu beschreiben, stellt sie ihn als Teil und Ergebnis eines komplexen politischen Umfelds dar. Seine ideologische Prägung erscheint dabei nicht als einseitig oder festgelegt, sondern als biografisch gewachsen, vielschichtig und potenziell wandelbar. Zugleich weist die Journalistin auf den Widerspruch hin zwischen internationalem Dschihadismus und dem Interesse, eine Gesellschaft zu stabilisieren und dabei ihre islamische Prägung zu stärken. Auf diesen Gegensatz zwischen der Stabilisierung einer Gesellschaft auf der einen Seite und dem internationalen Dschihad werden wir später nochmal zurückkommen. Inwiefern al-Sharas Abgrenzung von al-Qaida tatsächlich Ausdruck einer tiefgreifenden ideologischen Distanz ist oder doch eher taktischem Kalkül folgt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Ebenso bleibt offen, ob sich künftig nicht doch islamistische Hardliner aus den eigenen Reihen durchsetzen können. Trotz dieser Ambivalenz zeigt Hellberg, wie al-Sharas Werdegang exemplarisch für die politischen, sozialen und religiösen Spannungen und Wandlungsprozesse in Syrien stehen kann. Während Christine Hellberg al-Shara und andere politische Akteure als Produkte eines vielschichtigen ideologischen Geflechts beschreibt, verweist Lamia Kador auf einen zentralen Diskurs unter Syrerinnen und Syrern. Den Anspruch auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, trotz aller Unterschiede und Brüche und die weitgehende Ablehnung einer islamistisch verfassten Gesellschaft. Dies sieht sie als prägenden Faktor für das Handeln des neuen Präsidenten und der aktuellen Regierung.
Darf man nicht vergessen, es ist kein Fremder. Und das merkt man auch. Also er hört schon sehr genau hin, wenn ihm seine Landsleute sagen, ey Leute, wir haben das in Syrien hier noch nie so gemacht. Und du weißt auch, wie wir hier in Syrien gelebt haben. Komm uns nicht an mit irgendwelchen komischen Verständnissen von Islam oder irgendwas. Wir haben hier vorher auch mit unseren christlichen Nachbarn oder alawitischen Nachbarn oder jesidischen Nachbarn oder kurdisch und wie auch immer gelebt. Spalte nicht diese Gesellschaft. Weil das war ja der erste Claim, auch hier in Deutschland auf der Straße, bei den ganzen Solidaritätskundgebungen, überhaupt Kundgebungen. Surya Wahde, Wahde, Wahde wurde ja dauernd gerufen, also Syrien ist 111. Und damit identifizieren sich wirklich die meisten Syrer, dass sie sagen, egal welche Religion wir haben und welche, weiß ich nicht, welche Ethnie also wir irgendwie mitbringen oder aus der wir entstammen, uns eint das Syrischsein.
Die gesellschaftliche Vielfalt Syriens, die deutlich größer ist als in Idlib, wo die HDS bislang regierte, zwingt die neue Führung zu mehr Rücksichtnahme. Beide Gesprächspartnerinnen betonen, dass der neuen Führung durchaus bewusst ist, dass religiös begründete Alleinansprüche sich in einer heterogenen Gesellschaft nicht problemlos durchsetzen lassen. Inwiefern die Vision eines vielfältigen und geeinten Syriens realistisch ist, bleibt offen. Doch klar ist, solche Perspektiven bieten ein wichtiges Fundament für eine friedlichere Zukunft. Sowohl Kador als auch Hellberg unterstreichen dabei, wie zentral eine fundierte Aufarbeitung der Verbrechen unter dem Assad-Regime und der Kriegsverbrechen insgesamt ist. Zurzeit sehen beide Gesprächspartnerinnen keine konkreten Anzeichen für die Einführung einer strikt religiösen Ordnung in Syrien. Zwar gibt es vereinzelte restriktive Maßnahmen und eine anhaltende Polarisierung zwischen modernen und konservativen Kräften, religiöse Referenzen im Verfassungsrahmen, doch im Vergleich zu Taliban Afghanistan zeigt die Führung pragmatischere Züge und vermeidet weitgehend offene islamistische Symbolik. Diese Entwicklungen, ein gewisser politischer Pragmatismus und die Abwesenheit radikal islamischer Strukturen sind auch ein Grund für die vorhin angesprochene diplomatische Annäherung zwischen Syrien und Deutschland. Die reale oder vermeintliche Offenheit hat aber Grenzen. Hellberg und eine Analyse des Zenit-Magazins weisen darauf hin, dass sich in letzter Zeit ein autoritärer Staatsaufbau abzeichnet, mit sehr weitreichenden Machtbefugnissen für den Präsidenten. In dem Kabinett sind zwar auch Minderheiten vertreten, darunter ein Kurde, ein Alawit und eine Christin, die Schlüsselressorts bleiben aber fest in der Hand ehemaliger HDS-Kader. Kurzum, Syrien steuert nicht auf einen Gottesstaat zu, aber auf ein Regime, das Stabilität ganz klar über demokratische Teilhabe stellt und nur begrenzte Offenheit für oppositionelle Stimmen erkennen lässt. Angesichts der weiterhin aktiven dschihadistischen Gruppen in Syrien und der prekären Lage in den Gefangenenlagern, in denen viele islamistische Kämpfer und ihre Angehörigen festgehalten werden, wollten wir von unseren Gesprächspartnerinnen wissen, wie sie die zukünftige Entwicklung diesbezüglich einschätzen. Ihr erinnert euch, tausende Menschen, darunter auch aus Deutschland, reisten einst nach Syrien und den Irak, um sich dem IS anzuschließen. Viele von ihnen sitzen bis heute in diesen Lagern. Christine Hellberg beschreibt die aktuelle Situation in diesen Lagern und das Risiko eines Wiedererstarkens des IS. Ein komplexes Bild, kompakt zusammengefasst.
Die Möglichkeit besteht natürlich, dass jetzt frustrierte Dschihadisten, also Menschen, die da eine internationale Agenda auch damit vollbringen, die einen radikalen politischen Islam, ein salafistisches Weltbild haben, dass die sich dem IS anschließen. Das kann natürlich passieren. Der sogenannte Islamische Staat ist ja nie verschwunden aus Syrien, sondern besteht weiter auch im Untergrund. Also ich glaube, die USA gehen von etwa mehreren tausend aktiven IS-Mitgliedern aus, die noch im Untergrund sind, im Nordosten des Landes. Und es sind etwa 8.500 terrorverdächtige Dschihadisten oder radikalisierte junge Männer in den Gefängnissen inhaftiert der autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyrien, also im Nordosten. Hinzu kommen eben diese 38.000 Angehörigen von IS-Anhängern, also Frauen und Kinder und Jugendliche, ganz überwiegend, die in den beiden Lagern leben, in El-Hol und Roj. Und jetzt könnten sich natürlich frustrierte ehemalige Al-Qaida-Anhänger oder Dschihadisten dem IS anschließen. Der profitiert bis zu einem gewissen Grad jetzt auch nach dem Regimesturz von einer unsicheren Situation. Es wurden wohl auch Waffen erbeutet dann von ehemaligen Regimestellungen. So heißt es. Also der IS ist durchaus wieder aktiver geworden. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man den IS weiterhin effektiv bekämpft. Und da gibt es ja immerhin die gute Nachricht, dass jetzt die syrischen demokratischen Kräfte, die SDF im Nordosten, mit der Regierung in Damaskus kooperieren, auch mit den USA. Die USA sind da ja eigentlich seit vielen Jahren eben die internationale Macht, die den IS weiter einhegt an der Seite dieser kurdischen Kräfte. Und jetzt soll es da eine Kooperation geben. Man möchte dieses große Lager El-Hol auflösen bis Ende des Jahres. Man möchte jetzt auch die syrischen Frauen und Kinder resozialisieren, im ganzen Land in ihre Heimatregion zurückführen. Das ist eine riesen Herausforderung, weil da geht es ja um Resozialisierung von 15.000 Syrerinnen und ihren Kindern in eine verarmte und traumatisierte syrische Gesellschaft. Das ist also wirklich eine riesige Aufgabe. Man weiß auch nicht, wie das richtig gelingen soll. Aber es wäre eben wichtig, den IS als eine gemeinsame Gefahr zu begreifen. Und der IS ist ja auch aus Sicht eigentlich aller Akteure in der Region und international ein Feind.
Wir sehen, Organisationen wie der IS gelten zwar als territorial geschwächt, bleiben aber weiterhin aktiv. Sie können Zulauf von Kämpfern bekommen, die weniger interessiert sind am Wiederaufbau und der Stabilisierung eines syrischen Staates als an einem internationalen Dschihad und der Errichtung eines über nationale Grenzen hinausgehenden Kalifats. Ein Gegensatz, der schon vorhin in dieser Folge angesprochen wurde. Beide Gesprächspartnerinnen betonen, dass Syrien und die internationale Gemeinschaft vor der Herausforderung stehen, dschihadistische Gruppen einzuhegen und langfristige Lösungen für die Unterbringung, juristische Aufarbeitung und mögliche Rückführung der inhaftierten Kämpfer sowie ihrer Angehörigen zu finden. Lamia Kador erklärte in unserem Gespräch, dass sie sich bereits früh für eine kontrollierte Rückholung deutscher IS-Angehöriger ausgesprochen hat. Sowohl als Bundestagsabgeordnete als auch als Präventionsexpertin hält sie es für richtig, deutschen Staatsbürgern in Deutschland den Prozess zu machen. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch, um eine menschenwürdige Behandlung sicherzustellen und Risiken besser kontrollieren zu können. Die Reintegration von Rückkehrern aus syrischen Gebieten bleibt ein zentrales Thema für die Präventionsarbeit. Wechseln wir jetzt den Fokus und blicken stärker nach Deutschland und auf die syrische Diaspora hierzulande. 2015 und 2016 sind viele Menschen auf der Flucht vor Krieg und Unsicherheit aus Syrien nach Deutschland gekommen. Heute gehören sie mit rund 1 Million Menschen zu den größten migrantischen Communities. Im öffentlichen Raum ist syrisches Leben längst sichtbar. Imbisse mit Falafel und Shawarma oder Cafés, wo Gespräche auf Arabisch geführt werden. Viele Syrerinnen und Syrer sind längst Teil der Gesellschaft, als Nachbarn, Kolleginnen, Studierende, Selbstständige oder Engagierte in Vereinen. Wir wollten wissen, wie blicken Syrerinnen und Syrer in Deutschland auf die gerade beschriebenen Entwicklungen in ihrer alten Heimat und welche Folgen könnten diese Veränderungen für ihr Leben hier haben? Lamia Kador beleuchtet die geteilten Reaktionen auf die Machtübernahme in Syrien.
Also aufgefallen ist mir schon, dass sehr viele, wenn man sie kategorisieren will, natürlich viele arabische Sunniten sehr viel Vertrauensvorschuss Ahmadinejad gegeben haben und gesagt haben, na endlich. Nicht, weil endlich einer von uns, das hat keiner gesagt, wirklich niemand. Aber dieses, endlich hört die Unterdrückung auf. Ihn fast schon als Heilsbringer gesehen haben. Vielleicht, weil man denkt, der konnte Idlib, der mit Idlib gut regieren, der konnte Idlib sortieren, ordnen, Idlib ist stabil geblieben, Idlib war versorgt, auch über die Türkei. Vielleicht kriegt er das ja jetzt mal endlich fürs ganze Land hin. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen einer Stadt oder einem Gebiet und einem ganzen Land. Das erlebte ich aber auch unter sehr vielen syrischen oder syrischstämmigen Personen, die zu Minderheiten gehören, die waren nicht so besonders glücklich. Die waren eher skeptisch, wobei auch da hoffnungsvoll skeptisch.
Auch die Aussagen von Christine Hellberg weisen in eine ähnliche Richtung.
Sie sehen auch immer wieder Bilder von Syrerinnen und Syrern, die jetzt zurückfahren, die das erste Mal in ihre Heimatstadt kommen, die da stehen und echt gerührt sind, die ihre Eltern wiedersehen oder Verwandte von früher, also die, die hinfahren können. Das hat ja auch mit Aufenthaltsrecht zu tun. Das ist immer noch eine ungläubige Erleichterung und Begeisterung dafür, dass dieses alte Regime weg ist. Und das müssen wir auch erstmal anerkennen, denn unabhängig davon, wie es weitergeht, ist das trotzdem eine Riesenerleichterung und eine große Freude über das Ende des Assad-Regimes, egal wie es weitergeht. Und dann in einem zweiten Schritt kommt es darauf an, mit wem Sie sprechen. Also Menschen, die eben unter Assad besonders gelitten haben, die auch vor der Gewalt Assads geflohen sind, die Angehörige verloren haben, die sind jetzt erstmal positiv und sagen, ach, das ist toll, das wird alles gut und wir geben uns Mühe und lass uns alle anpacken, lass uns zusammen das irgendwie angehen. Andere Leute, die eben in den Regimegebieten noch Verwandte hatten und die dort irgendwie sich arrangiert hatten, die noch irgendwie profitiert haben vom Assad-Regime, sind natürlich skeptisch, die fürchten wiederum die Rache jetzt der Sieger. Also ich nehme wahr, dass die meisten Syrer schon eigentlich immer noch in gewisser Weise hoffnungsvoll sind. Ich nehme eigentlich eine kleine Minderheit von Leuten wahr, die ganz, ganz negativ sind, die sagen, da finden jetzt schon überall, was weiß ich, ethnische Säuberungen statt.
Wie in der Einleitung bereits erwähnt, viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland haben das Ende des Assad-Regimes gefeiert, mit Freude und Erleichterung. Doch die Reaktionen in der Diaspora sind alles andere als einheitlich. Denn die Vielfalt Syriens, die wir vorhin angesprochen haben, spiegelt sich auch hier wieder, in Herkunft, Religion und politischen Anschauungen. Beide Gesprächspartnerinnen erzählen mir auch von politischen Konflikten innerhalb der syrischen Diaspora. Christine Hellberg spricht von tendenziellen Konfliktlinien zwischen arabischstämmigen und kurdischstämmigen Menschen sowie zwischen Alawiten und Sunniten. Diese Spannungen, so Hellberg, kommen auch in Deutschland zum Ausdruck. Dies steht etwas im Kontrast zu dem vorhin angesprochenen Bild der Einheit innerhalb der syrischen Bevölkerung. Dennoch eint die Freude über die Überwindung des brutalen Regimes und des Krieges Menschen sowohl in Syrien als auch in der Diaspora. Für viele wirft der Wandel Fragen auf über das Verhältnis zur alten Heimat, die eigene Rolle hier in Deutschland und ob eine Rückkehr überhaupt vorstellbar ist. Zu möglichen Rückkehrplänen von syrischen Migranten erzählt Lamia Kador Folgendes.
Im Moment ist die Lage in Syrien einfach zu desolat um für immer. Aber was ist in 5 Jahren? Was ist in 2, 3 Jahren? Vielleicht gibt es dann endlich mal wieder Schulen. Ich weiß nicht, ob das für irgendjemand dann nicht doch in Frage kommt. Ich glaube schon. Und wahrscheinlich wird es auf das Modell hinauslaufen wie für meine Eltern, die dann doch irgendwann hier hängen geblieben sind. Und die Eltern ganz vieler Menschen, die dann immer zwischen diesen beiden Heimaten hin und her gependelt sind. Und ja, und warum auch nicht? Ich glaube, klar muss es schon auch sein. Wir haben schon auch ein innerdeutsches Interesse daran, dass wir Syrien irgendwie stabilisieren und Syrien sehen. Syrien ist nicht mehr weit weg. Syrien betrifft uns ganz konkret hier in diesem Land, weil wir eben Menschen haben, sehr viele Menschen haben, die aus dieser Region stammen.
Lamia Kador betrachtet das Modell des Pendelns zwischen 2 Heimaten als eine wahrscheinliche Option, was eine bisher dominierende Entweder-Oder-Sichtweise in den Diskursen etwas relativiert. Christine Hellberg geht in ihren Aussagen auch in diese Richtung und beleuchtet die teils widersprüchlichen Gefühle und Herausforderungen, mit denen die Syrerinnen und Syrer in Deutschland konfrontiert sind. Von Ängsten um den Aufenthaltsstatus bis hin zum Wunsch, am Wiederaufbau ihres Landes mitzuwirken.
Ein Grundgefühl der Syrer in Deutschland ist natürlich auch, dass sie Sorge haben, wie es hier in Deutschland mit ihnen weitergeht. Und da waren ja die Äußerungen manch deutscher Politiker auch nicht so wahnsinnig hilfreich in den ersten Tagen. Also die Angst, dass man jetzt gegen den eigenen Willen zurückgeschickt wird, das sitzt, glaube ich, bei vielen Leuten tief. Und wir müssen uns klar machen, dass die ganz große Mehrheit der Syrerinnen und Syrer hier nur subsidiären Aufenthalt hat. Also keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und keine Staatsangehörigkeit, obwohl die Syrer seit Jahren die größte Gruppe bei den Einbürgerungen stellen. Aber es ist immer noch eine Minderheit, die eingebürgert ist. Die Menschen, die hier Aufenthalt haben dauerhaft und die eingebürgert sind, die sind häufig schon dabei und überlegen, was kann ich tun für mein Land? Kann ich da mein Geschäft wieder aufmachen? Ne? Die haben sich hier vielleicht selbstständig gemacht, haben hier, was weiß ich, Süßigkeitenläden oder in anderer Weise sich irgendwie selbstständig gemacht als Unternehmer. Die denken jetzt darüber nach, wie sie ihre Filialen wieder in Damaskus oder in Homs oder wo auch immer in Dada wieder eröffnen können. Also das starke Verlangen, an dem Wiederaufbau ihrer Heimat mitzuarbeiten, einerseits, verbunden aber auch eben bei den anderen, die einen unsicheren Status haben, mit der Angst, jetzt gegen den eigenen Willen zurückgeschickt zu werden und dort eben gar nicht in eine Situation zu kommen, in der man sich ein neues Leben aufbauen kann. Also die Angst davor, gezwungenermaßen zurückzukehren, dort kein Geld zu haben, um wieder neu anzufangen, die Wohnung verloren zu haben oder das Haus ist zerstört. Es gibt keine Schulen, es gibt keine Krankenhäuser beziehungsweise zerstörte Schulen und eine ungenügende Gesundheitsversorgung. Also da gibt es eben auch eine große Angst.
Viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland tasten sich vorsichtig an ihr Herkunftsland heran. Einige reisen zurück, um die Lage vor Ort einzuschätzen. Das kenne ich auch aus meinem syrischen Bekanntenkreis, von denen einige in der letzten Zeit Syrien besucht haben. Armut, Zerstörung und anhaltende Konflikte halten jedoch aktuell viele davon ab, dauerhaft zurückzukehren. Die politische Debatte über mögliche Rückführungen nach Syrien begann bereits kurz nach dem Regimesturz. Das hat viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland zusätzlich verunsichert, zumal Reisen in Herkunftsland den Schutzstatus gefährden können. Zugleich ist ein Teil der Community längst hier verwurzelt. Viele haben sich bereits ein Leben in Deutschland aufgebaut, mit Arbeit, Familie und sozialen Bindungen und möchten diese nicht einfach aufgeben. Vor allem die Jüngeren sind stärker in Deutschland beheimatet als in Syrien, da sie den Großteil ihres Lebens hierzulande verbracht haben. Hellberg spricht daher von einem sich abzeichnenden Generationenkonflikt. Während manche Eltern den Wunsch hegen, nach Syrien zurückzukehren, um dort wieder in ihre alten Berufe einzusteigen, sehen ihre Kinder Deutschland als die wahre Heimat. Zwar identifizieren sie sich stark mit Syrien, wie auch Lamia Kador hervorhebt, doch bevorzugen sie ein Leben in Deutschland, was auch die Eltern dazu veranlasst, erstmal hier zu bleiben.
Und dann haben sie einen großen Konflikt eigentlich zwischen den Generationen. Also wenn Sie auf die syrischen Familien hier in Deutschland schauen, haben Sie ja ganz viele Diskussionen zwischen den Eltern und den Kindern. Denn eigentlich alle Syrerinnen und Syrer, die jünger als 20 sind, kennen ja Syrien gar nicht wirklich persönlich. Das heißt, die haben sich eigentlich entfremdet auch von ihrer Heimat und sagen, ja, ich fahre da gerne hin und besuche die Oma, aber was soll ich in Syrien? Also Deutschland ist doch jetzt eigentlich meine Heimat, ich spreche hier Deutsch, ich will hier irgendwie meinen Abschluss machen, eine Ausbildung machen, studieren, Abi machen. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich kenne einige Familien, die genau diese Diskussion führen, wo die Eltern sagen, oh, lass nach Hause, super, ich habe hier sowieso nicht ordentlich Deutsch gelernt, kann ich da wieder, was weiß ich, als Anwalt arbeiten? In Homs ist doch viel besser. Und da sagen die Kinder, Moment mal, ich will hier, meine Freunde sind hier, mein Leben ist hier, ich spreche besser Deutsch. Ich kann, vielleicht die, viele Kinder können gar nicht Arabisch auf einem Niveau, dass sie dort in die Schule gehen könnten, kommt auch dazu. Also das erschwert auch natürlich nochmal die Entscheidung, gehe ich jetzt zurück, wann gehe ich zurück, in welcher Situation gehe ich zurück.
Vor dem Hintergrund der geschilderten Entwicklungen plädiert Hellberg für flexible Aufenthaltsregelungen, die den Lebensrealitäten gerecht werden. Auch sollten die Potenziale der Diaspora zum Wiederaufbau Syriens genutzt werden. Und Lamia Kador unterstreicht, dass es wichtig ist, dass Deutschland sich an der Stabilisierung Syriens beteiligt. Auch, weil es im Sinne der hier lebenden Menschen ist. Kommen wir nun zu einem Abschnitt, in dem wir den Fokus noch einmal deutlicher auf den Islamismus in Deutschland richten. Dabei geht es auch um die Frage, ob Gruppen wie die HTS hierzulande eine ideologische Strahlkraft entfalten und welche konkrete Bedeutung die neue Situation für die Islamismusprävention hat. Aus unseren Gesprächen und der allgemeinen Stimmung in der Diaspora entsteht der Eindruck, dass der islamistische Hintergrund der HTS zwar von einem Teil der Syrerinnen und Syrer in Deutschland skeptisch gesehen wird, dies jedoch für viele eine eher untergeordnete Rolle spielt. Wie ihr zuvor schon gehört habt, reagierten viele mit einer Mischung aus Skepsis und Vertrauensvorschuss auf die neue Führung. Doch wie wird der Umbruch in bestimmten islamistischen Kreisen in Deutschland wahrgenommen? Ein Blick auf deutschsprachige Instagram-Profile und YouTube-Kanäle, die der islamistischen Hizb ut-Tahrir nahestehen, zeigt ein anderes Bild. Dort wurde der Sturz des Assad-Regimes durch die HTS zunächst als Sieg des Islams über die Tyrannei gefeiert, verbunden mit der Hoffnung auf ein zukünftiges Kalifat. Doch als der Präsident al-Sharra erste Signale der Kooperationsbereitschaft mit westlichen Staaten aussandte, reagierte Hizb ut-Tahrir, die unter anderem in Deutschland und Syrien aktiv ist, mit scharfer Ablehnung. In einer schriftlichen Stellungnahme auf ihrer Internetseite verurteilte die Organisation die Übergangsregierung als Marionette der Türkei und der USA. Sie warf ihr vor, ein säkulares System aufzubauen und islamische Prinzipien zu verraten. Auch die zurückhaltende Reaktion auf israelische Angriffe in Syrien sowie die Forderung nach internationaler Hilfe wurden als Schmach und Erniedrigung gewertet. Aus ihrer Sicht könne die neue Regierung mit dieser Linie weder Legitimität noch langfristige Stabilität erreichen. Echte Herrschaft sei nur unter einem rechtgeleiteten Kalifat möglich. Solche Äußerungen, die sich auch unter Hardlinern in Syrien wiederfinden, machen deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die syrische Führung bewegt, zwischen dem Streben nach internationaler Anerkennung und der Ablehnung durch islamistische Gruppen, die jeden Kompromiss mit dem Westen als Verrat betrachten. Wie stark solche Positionen in Deutschland tatsächlich verbreitet sind, lässt sich schwer sagen. Als radikalisierende Narrative, die extremistische Einstellung befördern können, müssen sie jedoch ernst genommen werden. Aufgrund des zurückhaltenden Auftretens der HTS hält Lamerkador deren Einfluss auf islamistische Tendenzen in Deutschland für eher gering.
Ob diese Form des Islamismus jemals die gleiche Strahlkraft kriegen wird wie der IS, das glaube ich persönlich nicht mehr, dass das nochmal so einen Hype auslösen kann. Ich sehe aber auch nicht, dass es Akteure gibt, die diese Form des Islamismus von Shadda und Co. propagieren. In Netzwerken, online, in Gesprächen, bei Jugendlichen. Ich habe nicht das Gefühl, auch subkulturell noch nicht angekommen ist, dass das jetzt groß oder dass es hier Akteure gibt, die diese Form des Islamismus und des Staatsverständnisses, wenn man so will, hier propagieren oder an den Mann oder an die Frau bringen. Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube auch nicht, dass Ahmed Shadda das ganz aktiv tut. Mein Eindruck ist nicht, dass er durch die Welt geht und sagt, wir installieren jetzt hier ein islamistisches Regime, das aber irgendwie weltlichen Bezug hat oder gerecht ist oder keine Ahnung, mit welchen Anspruch er da rangeht. Das sagt er nicht. Er spricht immer von der Syrischen Republik.
Die Strahlkraft der HTS auf Islamisten hierzulande scheint demnach gering zu sein. Zudem lehnt die überwiegende Mehrheit der Syrerinnen und Syrer Islamismus und Gewalt ab und lebt friedlich in Deutschland. Doch es gibt Beispiele für die Radikalisierung von Syrern. Auch gab es bereits islamistische Anschläge. Zu nennen ist hier vor allem der Messeranschlag in Solingen am 23. August letzten Jahres, als ein 26-jähriger Syrer 3 Menschen tötete und viele Menschen zum Teil schwer verletzte. Es war der sogenannte Islamische Staat, der diese Tat für sich reklamierte. Der Verfassungsschutzbericht vom Jahr 2024 zeigt, dass die ideologische Bezugsquelle dabei nicht die HTS ist, sondern häufiger die Online-Propaganda des IS oder von Al-Qaida, womit die Perspektive von Lamerkador bestätigt wird. Ideologische Einflussnahme, etwa durch gezielte Indoktrination über soziale Medien, stellt dabei einen zentralen Faktor im Radikalisierungsprozess dar. Hinzu kommen individuelle Risikofaktoren wie traumatische Kriegs- und Fluchterfahrung, der Verlust sozialer Bindung, Orientierungslosigkeit, eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe sowie Diskriminierung. Diese Umstände können Radikalisierung begünstigen, wenngleich sie sie nicht zwangsläufig auslösen. Geflüchtete gelten aufgrund besonders starker Belastungen als eine vulnerable Gruppe. Doch die überwiegende Mehrheit entwickelt keine radikalen Einstellungen oder Verhaltensweisen. Wir haben in dieser Ausgabe die komplexen Folgen des politischen Umsturzes in Syrien beleuchtet. Von dem Wirken der HTS über die Reaktionen in der syrischen Diaspora bis hin zur Rezeption des Geschehens unter islamistischen Akteuren. Um all diese Fäden jetzt zusammenzuführen und die wichtigsten Erkenntnisse nochmal hervorzuheben, kommen wir nun zu unserem Fazit. Der Sturz der Assad-Diktatur markiert einen Meilenstein in der Geschichte Syriens. Zugleich bleibt die Lage ungewiss. Das Land steht vor großen Herausforderungen. Die Entwicklung von al-Sharra und der HTS zeigt, wie sich die Rolle und Legitimität islamistischer Akteure wandeln kann. Vielschichtige ideologische Prägungen, Pragmatismus, das Interesse am Wiederaufbau und nationaler Einheit, die Ablehnung des radikalen Islamismus durch breite Bevölkerungsteile sowie die Abhängigkeit von Unterstützung beim Wiederaufbau prägen diesen Wandel. Ein ausschließlich religiös legitimierter, restriktiver Staat ist nicht in Sicht. Stattdessen zeichnen sich jedoch autoritäre Strukturen auch bei dieser Regierung ab. Unklar ist, ob die politischen Kräfte, die aus der HTS hervorgegangen sind, ihren islamistischen Kurs nicht irgendwann stärker forcieren werden. Die Ereignisse in Syrien betreffen viele Menschen hierzulande, was die Verbindung zwischen den beiden Ländern verdeutlicht. Unter Syrerinnen und Syrern in Deutschland herrscht eine Mischung aus Hoffnung und Skepsis. Fragen nach der eigenen Verortung und Zukunft werden drängender. Und viele werden wohl dauerhaft hierbleiben. Das macht es umso wichtiger, ihre Lebenswirklichkeit anzuerkennen, Integrationsprozesse zu unterstützen und flexible Regelungen zu schaffen, die auch einem Leben zwischen den Welten gerecht werden. Trotz ihres islamistischen Hintergrunds hat die HTS in Deutschland keine nennenswerte Strahlkraft für Islamisten und spielt offenbar keine zentrale Rolle bei islamistischer Radikalisierung. Islamismus ist dennoch eine Herausforderung, insbesondere durch die Verbreitung islamistischer Propaganda und individueller Risikofaktoren. Es ist daher wichtig, dass Präventionsarbeit mehrdimensional ausgerichtet ist und möglichst viele der zugrunde liegenden Faktoren berücksichtigt. Dazu gehören unter anderem das Erkennen und die Ansprache psychischer Probleme und Bedürfnisse, die kritische Auseinandersetzung mit islamistischen Ideologien und Narrativen, der Aufbau von Medienkompetenz sowie die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und die Entwicklung individueller Zukunftsperspektiven. Angesichts der rassistischen Debatten über Geflüchtete muss Präventionsarbeit aktiv dazu beitragen, pauschale Verdächtigungen gegenüber Syrerinnen und Syrern abzubauen, die in Teilen der Gesellschaft verbreitet sind. Zudem bleibt die Bekämpfung des IS, die Kontrolle der Gefangenenlager und eine kontrollierte Rückführung der Gefangenen ein zentrales Sicherheitsinteresse Deutschlands. Darüber hinaus ist ein konstruktiver Beitrag Deutschlands zur Stabilisierung Syriens entscheidend, etwa durch Unterstützung bei der Aufarbeitung von Verbrechen und dem Aufbau inklusiver Strukturen. Nur so kann ein nachhaltiger Frieden gelingen und sowohl für Syrien als auch für die hier lebenden Menschen eine Perspektive entstehen. Natürlich bleiben bei so einem komplexen Thema wie Syrien viele Fragen offen, wie etwa der Einfluss verschiedener Staaten auf dieses Land. Für diese und weitere Aspekte findet ihr entsprechende Literaturhinweise in den Shownotes. In der nächsten Ausgabe von Knickstalks übernehmen dann unsere Kolleginnen von der BA Geralex. Sie nehmen die Rolle sozialer Medien in Radikalisierungsprozessen unter die Lupe und betrachten dabei kritisch das Phänomen der sogenannten Turbo-Online-Radikalisierung. Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnerinnen Lamia Kador und Christine Hellberg. Und euch danken wir für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!
Dieser Podcast ist Teil von Knicks Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. Knicks Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von Knicks Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.